Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Heute mit einer Spezialfolge. Wir verlassen unser Aufnahmestudio und besuchen den Häftling im Gefängnis Beschwitz.
Aber du siehst schon, der Horizont, den wir jetzt haben, ist einfach die Gefängnismauer. Man sieht nicht weiter als ein Stück Beton.
Da können wir durch. Das ist der Besucherinnen-Eingang.
Wir nennen ihn Luca Russo. Das ist ein Pseudonym. In den letzten beiden Folgen haben wir seine Geschichte erzählt. Wie er im August 2016 an der Street Parade in Zürich zwei Touristen mit einem Messer schwer verletzt hat. Für das hat er eine Freiheitsstrafe von 10 Jahren bekommen. 9 Jahre sind mittlerweile vergangen. 9 Jahre, wo der Luca Russo ununterbrochen im Gefängnis sitzt. Keine Lockerungen, kein begleiteten Ausgang. Wenn es so weitergeht, dann kommt er nächstes Jahr völlig unvorbereitet in die Freiheit. Über das wollen wir heute mit ihm reden. Wir, das sind Brigitte Hürlimann, Gerichtsreporterin der Republik, und ich bin der Boas Ruh.
Besuch 382. Alle da, hä?
Wir sind hier im Anwaltszimmer von der Beschwiz, im grössten Gefängnis der Schweiz. Vis-à-vis von mir hockt Luca Russo, 27, in Einheitsgefängnisleitung, braune Hose, braune Gurt, braunes Oberteil.
Genau.
Wir haben von der Gefängnisverwaltung 2 Stunden bekommen für das Treffen. Das ist mehr als eine Besuchszeit normalerweise dauert. Es ist jetzt kurz nach 9 Uhr. Was steht bei Ihnen heute noch auf dem Programm? Was machen Sie, wenn das Gespräch vorbei ist?
Dann gehe ich ganz normal an meinen Arbeitsplatz wieder zurück und tue Stühle flechten und Korbwaren reparieren. Mein normaler Job, den ich tagtäglich darin mache, ja.
Was genau ist Ihr Job? Können Sie uns das erklären? Was ist das für ein Beruf, den Sie da ausüben?
Ja, ich restauriere alte Stühle. Also das Sitzgeflecht, der Korbwaren. Das haben wir eine Korberei in der Beschwiz und dort tun ich arbeiten und die Korbwaren reparieren und produzieren, genau.
Aber das sind Aufträge, die von außen kommen, die auch von Gefängnisinsassen ausgeführt werden?
Genau, das sind einfach Leute, die aufs Gefängnis zukommen und sagen, wir haben Waren zum Reparieren, und dann werden die uns weitergereicht und wir reparieren die dann oder tun die neu produzieren.
Und machen Sie das gerne? Gefällt Ihnen die Arbeit?
Nein, also draussen wäre ich jetzt sicher nicht Korbflechter geworden oder Stuhlflechter. Das wäre ich sicher nicht geworden, aber ich sage mal, vor allem Arbeiten da drin ist es eine, die man noch machen kann, weil es ja doch eine schöne Arbeit ist am Ende vom Tag, weiss man, was man gemacht hat. Und im Vergleich mit anderen Arbeiten ist es wirklich eine gute Arbeit, weil sie sonst wirklich nur monotone, stupide Arbeit haben, wo sie den ganzen Tag genau nur das Gleiche machen, Schrauben zählen, Blätter zukleben. Von dem her, nein, vor allen Jobs kann ich sagen, ja, ist es nur ein guter Job.
Haben Sie das Fall auslesen?
Nein, das hat sich auch so gefügt und man kann schon wechseln nach einer Zeit, aber also man hat auch nicht irgendwie das grosses Mitspracherecht.
Mhm. Aber Sie sind ja nicht immer Korbflechter gewesen. Seit Sie in der Beschwiz sind, erzählen Sie mal, wie hat Ihre berufliche Laufbahn ausgesehen
schön,
in der Beschwiz?
Schön, dass Sie eine Karriere gesagt haben. Das ist,
Laufbahn ist diplomatisch,
genau,
gehen Sie
genau.
Heraus? So.
Nein, es hat eigentlich normal angefangen. Ich bin eingeteilt worden in ein Gewerbe als Gärtner. Und dann habe ich mich entschieden, eine Berufsausbildung zu machen als Koch. Die habe ich dann auch erfolgreich abgeschlossen. Und dann nach dem Abschluss von dort sind wir dann auch umgeteilt worden und dann in die Korberei, genau.
Aber ist das Ihr Wunsch gewesen, dass Sie nicht weiter Koch bleiben, auch nach der Ausbildung?
Nein, die Umstände sind halt wirklich schwierig. Es hat ja auch einige Vorfälle vorgegeben, wo Sie auch schon drüber geschrieben haben, wo es dann einfach immer schwieriger geworden ist dort. Und dann ist es am Schluss auch die bessere Lösung gewesen, dass ich umgeteilt worden bin, ja.
Also auf die Vorfälle können wir sicher noch zu reden, aber bleiben wir noch ein bisschen bei Ihrem Gefängnisalltag. Eben, Sie haben gesagt, wenn jetzt das Gespräch mit uns fertig ist, dann gehen Sie wieder arbeiten, in Korbflechterei. Aber was passiert sonst heute, am heutigen Tag mit Ihnen, außer dass Sie arbeiten?
Ja, es ist recht monoton. Es ist das Gleiche wie vor 6 Jahren und es wird auch nächstes Jahr das Gleiche sein. Der Tagesablauf ist vorgegeben, man steht am Morgen auf, man geht arbeiten.
Um welche Zeit stehen Sie auf?
Sehr früh, am 6 Uhr stehe ich auf, jeden Tag. Und dann um 17:45 wird man geweckt, das ist Lebenskontrolle, dann wird der Name einmal gerufen.
Lebenskontrolle, das
genau.
Ist der offizielle Name?
Ja, so heisst es im Fachjargon. Dann schaut man einmal, ob der Insasse noch lebt, und das ist halt jeden Morgen so. Dann wird der Name einmal in die Zelle gerufen, um zu schauen, Herr Russo, leben Sie noch? Und dann, ja.
Und dann, was antwortet Sie auf die Frage?
Guten Morgen, und dann weiss man, dann ist alles gut, ja. Und von dem her, ja, und dann steht man auf, dann geht man arbeiten, dann hat man kurz Pause, am Mittag geht man meistens Sport machen, dann duschen, essen, wieder arbeiten und am Abend hat man dann noch Abendaktivitäten, sechs nochmal Sport, sechs Computer, sechs etwas anderes, ja. Und so gehen die Tage vorbei.
Was sie jetzt völlig ausklammert haben, eben sie essen ja auch wahrscheinlich dreimal am Tag. Wie laufen das ab, zum Morgen, zum Mittag, zur Nacht? Wie muss man sich das vorstellen?
Also wie ein normaler Mensch esse ich, ja. Das ist,
wenn und das wo ist so. Und mit wem?
Also das ist auch, der Rahmen ist dort. Es ist alles vorgegeben im Gefängnis. Also wie ich esse, was ich esse, mit wem ich am Tisch, also ja nicht mit wem ich am Tisch sitze, aber ich muss meine Speise auch in einem Raum hinein, in einem Speiseraum mit Leuten, wo ich vielleicht nicht sitzen will. Und das ist alles recht strikt vorgegeben.
Wie gemütlich ist das, die gemeinsamen Mittagessen?
Ja, es ist so Cafeteria-mässig, es geht, aber es ist jetzt auch nicht mein Traumrestaurant, wo ich jetzt am Abend unbedingt essen will.
Aber Herr Russo, Sie haben ja in dieser Küche gearbeitet. Genau, also ja. Sie haben ja eine Zeit lang Essen zubereitet, genau, genau für Ihre Mitinsassen. Also ist es dann wenigstens gutes Essen?
Ja, verglichen mit anderen Ländern kann man sich wirklich nicht beschweren. Klar, es gibt Freitage, wo wir Lachs essen. Ich meine, verglichen mit anderen Ländern kann man wirklich nichts sagen, aber gleich mit den Jahren ist es halt immer monoton, es wiederholt sich, es ist immer das Gleiche. Aber am Ende des Tages ist es Gefängnis und ich glaube, man kann sich nicht beschweren.
Ja, man merkt, dass Sie langsam genug haben von dem Gefängnisalltag.
Ja, genau.
Aber Sie haben jetzt ein paar Mal auch die anderen Insassen erwähnt, Ihre Mitinsassen. Was für Kontakte haben Sie da können knüpfen? Sind da auch Freundschaften möglich?
Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht sogar mehr als draussen. Draussen braucht man vielleicht ein paar Jahre, bis man jemanden kennt im Gefängnis. Ist das alles viel intensiver. Man kann sich auch nicht hinter Sachen verstecken, wie Kleider. Sie sehen, ich habe gewisse Kleider an, jeder hat die gleichen Kleider. Und von dem her, ja, es hat sicher die Möglichkeit, dass man dann Leute auf einer anderen Ebene kennengelernt, gute Freundschaften entstehen. Aber es ist schwierig, denn sie haben sehr schwierige Charaktere, schwierige Menschen und von dem her eher weniger.
Sie haben mir mal gesagt in einem Gespräch, dass ein Gefängnis oder ein Aufenthalt im Gefängnis, das sei wie eine Verbrecherhochschule. Dass man da innen alles lehrt, was man eigentlich nicht will lehren und nicht sollte lehren. Wie haben Sie das gemeint?
Ja, eigentlich genau so, dass man vielleicht als Jugendlicher reinkommt oder als junger Erwachsener und vielleicht irgendein junger Typ von Zürich ist und dann kommen sie ins Gefängnis mit Leuten von anderen Ländern, internationale Verbrecher. Andere Leute, wo kriminell sind, schwer kriminell, vielleicht viel, viel krimineller als sie vorher. Und dann, ja, das ist ja kein Geheimnis. Dann bildet sich so Sachen im Gefängnis. Sie lernen jemanden kennen, sie lernen da jemanden kennen. Dann kommen sie raus nach vielen Jahren mit Schulden. Und dann sagen sich die wenigsten, ja, ich gehe das vielleicht abarbeiten oder ich suche irgendwie eine normale Lösung. Dann ist halt, versuche ich schon schnell da, dass man jemanden anruft von Freunden und sagt, hey, wie geht's dir? Bist du da? Hast du Zeit? Oder, von dem her, ja. Also es ist in vielen Fällen ist das Gefängnis sicher kontraproduktiv, wenn man auf den Aspekt geht, dass man Leute eigentlich noch mehr zu Kriminellen macht, als sie eigentlich vorher gewesen sind.
Also das ist so, wie Sie eigentlich, das ist ja eine Zwangsgemeinschaft, die Sie leben. Also Sie leben genau. Nicht freiwillig mit diesen Männern zusammen. Dass Sie von diesen Sachen lehren oder kriminelles Handeln lehren.
Zwangsläufig. Sie müssen ja die Verhaltensweise annehmen, um gewissermaßen im Gefängnis überleben. Sie können ja nicht einfach sagen, peace and love, ich liebe alle, alles ist gut im Gefängnis, ich will kein Problem oder ich lebe jetzt ein anderes Leben. Es ist ein gewisser Stereotyp im Gefängnis, der lebt. Und irgendwie passen sie sich auch an das an. Und dann ist es schwierig für viele, viele Leute, wenn sie nach vielen Jahren rauskommen, dann sich komplett anders wieder zu verhalten. Vor allem, wenn man dann vorher nicht die Möglichkeiten hat, sich darauf zu vorbereiten.
Was würde passieren, wenn sie sich nicht würden anpassen?
Das ist wie, als würden sie sich in einer Gesellschaft sich nicht anpassen. Sie würden zwangsläufig in Probleme kommen. Wie die dann aussehen, das kann verschieden sein, aber es wäre etwa der gleiche Mechanismus.
Wie muss man sich verhalten im Gefängnis, dass man integriert ist und dass man nicht auffällt?
Ja, sie dürfen sicher keine Schwäche zeigen. Ich kann das nur so vergleichen. Gefängnis ist gewissermaßen ein bisschen wie ein Dschungel. Jeder ist ein bisschen am Überleben. Jeder ist in einer schwierigen Situation. Und die Leute schmecken das sofort, wenn man irgendwie nicht selbstsicher ist oder vielleicht, bei jemandem etwas zu holen gibt, sei es in jeder Art und Weise. Das ist leider so. Menschen sind leider so.
Was ist denn zu holen bei Insassen von einem Gefängnis?
Ja, man probiert vielleicht Vorteile aus einem Insassen zu ziehen, zu benutzen. Es ist leider so. Also, Menschen sind leider so. Menschen funktionieren leider so.
Wie kann man jemanden benutzen? Wie kann man einen Insassen von der Beschwisse benutzen?
Also Beschwisse macht es als Arbeitskraft. Jetzt vielleicht andere Insassen hätten keine Ahnung. Vielleicht für irgendwelche verbotene Aktivitäten, für verschiedenste Sachen. Sei es nur für kleine Sachen, geh mal etwas holen, mach das für mich, mach mir den Gefallen.
Es ist ja kein Geheimnis, dass Sie in den Gefängnis Drogen kursieren. Sie haben mir auch schon davon erzählt. Ist das auch ein Thema? Also, wer hat Drogen, wer kann Drogen verdienen? Man kommt offenbar relativ einfach an alle Drogen in einem Gefängnis, auch in der Schweiz.
Ja, das ist leider so. Und, aber das Schlimmste, eigentlich, sage ich ehrlich, neben den Drogen, die zirkulieren, ist eigentlich das Schlimmste, sind die legalen Drogen, sind Beruhigungsmedikamente, sind vom Arzt abgewertet, wo die kursieren, wo es immer wieder Fälle gibt, wo Leute ja, die auf die Seite tun, nachher sammeln, nachher konsumieren. Also ich sage es auch, die stärksten Drogen für mich da drin sind nicht einmal Cannabis oder andere Sachen. Das ist wirklich Benzodiazepine, Neuroleptika, die vom Arzt abgewertet. Mir ist das angeboten worden, ich bin jung gewesen, ich bin ins Gefängnis gekommen, mir ist das angeboten worden, immer wieder auch mit Nachdruck. Ja, willst du das nicht nehmen? Willst du das nicht nehmen? Willst du das nicht probieren? Und man sich dann schon fragen muss, wenn jetzt ein Insasse das 7-8 Jahre lang am Stück nimmt, ob er dann nachher wirklich noch Chance hat zu leben.
Und wieso wird das der Insasse angeboten? Warum?
Weil es einfach einfacher ist für das Gefängnis. Also das Gefängnis hat zwei Mittel, das Gefängnis ruhig zu behalten. Das sind einerseits Fernsehen und einerseits Medikament. Und das sind sehr effektive Mittel.
Und das wird auch wahrgenommen? Also Sie haben das Gefühl, die meisten Insassen greifen auf die Medikamente zurück?
Ja, weil es sehr einfach ist. Ich meine, wenn sie jetzt im Gefängnis wären, sie haben eine lange Haftstrafe, sie haben psychische Probleme und sich mit einer Tablette die ganzen Leiden vor sich nehmen, dann ist es einfach. Die meisten sagen dann ja.
Wie ist es bei Ihnen? Wie gehen Sie
mit? Nein, das habe ich von Anfang an gewusst, dass es keine Lösung ist.
Sie nehmen kein Medikament?
Nein, das habe ich nie genommen. Ich habe auch das bei anderen Insassen gesehen, dass das keine Lösung ist.
Und wenn Sie würden wollen, könnten Sie einfach sagen?
Ja, ganz einfach. Also Sie müssen sich vorstellen, ich bin als 18-Jähriger ins Gefängnis gekommen und dann beim Eintrittsgespräch fragt er mehrmals, ja, wenn Sie dann nicht noch etwas zum Schlafen, ich kann Ihnen das in die Reserve tun.
Beim Eintrittsgespräch?
Ja. Also jetzt nicht auch in der Beschwiss, in der Untersuchungshaft. Und dann muss man sich einfach fragen, wieso hakt er 3-4 Mal nach bei einem 18-Jährigen, der sagt, nein, ich will keine Benzodiazepine, Entschuldigung, danke, ist gut. Weil er ganz genau weiß, wenn es hart auf hart kommt, ist das für ihn einfacher. Kann er einfach schnell in die Reserve gehen, mir eine Tablette geben und ich bin ruhig. Ja.
Sie haben jetzt gerade vorher erwähnt, Sie kennen ja nicht nur Pöschwies, Sie sind da schon in anderen Gefängnissen gewesen.
Genau.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, vor allem mindestens 2 Jahre im Bezirksgefängnis Affolter.
Genau,
das ja. Ist eigentlich, dort haben Sie den vorzeitigen Strafantritt gemacht. Wie ist es Ihnen gegangen in diesem Gefängnis, im Bezirksgefängnis Affolter?
Ja, es ist ein anderes Spirit. Es ist alles ein bisschen ruhiger gewesen. Es ist, der Sozialarbeiter ist hilfreicher gewesen. Es ist noch nicht um Vollzug gegangen. Es ist um nichts gegangen. Sagen wir so richtig, auf die Welt bin ich dann schon da in Regensdorf gekommen. Nicht einmal wegen dem Gefängnis an sich, wegen der Institution, einfach wegen dem ganzen System, wo man dann konfrontiert wird. Mit Öffnungen, mit Behörden, mit allem. Und das hat dann schon eine andere Richtung genommen. Alles.
Aber erzählen Sie mal noch kurz von Affoltern. Warum ist Ihnen dort wohler gewesen, wenn man das sagen kann? Ich meine, Sie sind auch in einem Gefängnis gewesen, Sie sind eingesperrt gewesen, aber offenbar ist Ihnen ja im Bezirksgefängnis Affoltern besser gegangen. Warum?
Ja, es ist auch eine andere Stimmung, wenn Sie Leute um sich haben, die nächstes Jahr heimgehen, oder Sie haben Leute um sich, die noch 15 Jahre haben. Das ist dann schon eine andere Stimmung auf der Gruppe. Und die Wärter waren angenehmer, ruhiger, familiärer. Es ist ein anderes Verhältnis gewesen. Da in der Schweiz ist halt alles sehr distanziert, sehr, sagen wir mal in Anführungszeichen, professionell, alles auf Abstand, sehr hierarchisch alles.
Haben Sie sich dazu können äußern, ob Sie in die Schweiz kommen oder nicht? Eben, Sie sind im Bezirks.
Ja, mehrmals. Also mehrmals haben wir das probiert. Mein Verteidiger hat auch da damals eigentlich mit dem BVD hat er sich so können zusammenschliessen und auch
das sagen. Das ist BVD?
Das ist meine, also einweisende Behörde, die dafür zuständig ist, mein Vollzug.
Bewährungsdienst heisst
ja,
das.
Bewährungs- und Vollziehungsdienst, genau. Wiedereingliederung. Es hat verschiedene Namen. Und dort haben wir uns mehrmals gemeldet und haben gesagt, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, einen 20-Jährigen in die Schweiz zu holen, wo es nicht andere Lösungen gibt. Und das hat eigentlich auch eine Zeit lang gut ausgesehen. Dann ist meine Einweiserin, also die Person, die entscheidet, ist gewechselt worden und die hat es dann ganz anders gesehen. Und dann hat der ganze Zirkus angefangen mit nochmal auf die Schweiz. Ja, eben. Wir werden sicher
noch
zu sprechen.
Wir können auf das noch reden, aber eigentlich war von Anfang an von Ihnen der Wunsch, gewesen, dass Sie nicht in das Hochsicherheitsgefängnis kommen, nicht in das grösste Männergefängnis mit der höchsten Sicherheitsstufe.
Nein, weil dort bin ich ja schon 3 Jahre im Gefängnis gewesen, mehr als 3 Jahre. Ich hatte da zumal eine 9-jährige Freiheitsstrafe gehabt. Wenn man dort gerechnet hat, hat man gerechnet, okay, es sind noch 3 Jahre, würde offener Vollzug vielleicht nicht mehr Sinn machen oder andere Institutionen. Und das hat halt geheißen, nein, ich muss in die Schweiz. Auch aus einem Interesse daraus, dass man gewusst hat, okay, das sind die Therapien, das ist der PPD. Das hat auch schon damals einen Grund gehabt.
PPD?
Das ist der psychologische Dienst vom Gefängnis,
ja.
Der für freiwillige Therapie zuständig ist.
Auf das können wir noch ganz ausführlich zu reden.
Ja, ich habe nicht schon vorschneiden, aber es ist wichtig, dass es schon damals die Entscheidung getroffen wurde, ich muss in die Schweiz wegen dieser Therapie.
Sie haben gesagt, dass man in einem Gefängnis mit Medikamenten und Fernsehen ist ja nicht ruhig gestellt gesagt, aber
parkiert,
man wird parkiert, dass man parkiert wird. Wie machen Sie das? Wie halten Sie durch? Haben Sie eine Strategie, die Ihnen Halt gibt?
Ja, sicher Sport, Bildung, Lesen, Meditation und auf sich achten. Ich denke, das ist am wichtigsten. Das hat mir sicher die Jahre geholfen. Vielleicht sehe ich auch, man muss es wirklich nicht unterschätzen. Die Schweiz ist schon, man lebt sauber im Gefängnis, man wird vielleicht nicht alle zwei Meter umgebracht. Es ist ein anderes Gefängnis als in anderen Ländern, aber der mentale Druck in der Schweiz, die Perspektivlosigkeit, der Druck von der Behörden, dass man jahrelang wartet, nicht weiss, man wird immer im Unklaren gelassen. Das ist schon, das ist psychisch für viele Leute, haben viel Probleme und deswegen sind auch Medikamente so ein Thema.
Mhm. Und Bildung, das bedeutet Bücher lesen?
Ausbildung, oder? Sprachen lernen, Computerdiplome machen, alles was möglich ist, ausreizen, dass man mental am Ball bleibt, ja.
Aber jetzt mal ganz plump gesagt, gibt es irgendetwas in Ihrem Gefängnisalltag, wo Ihnen Freude macht? Gibt es Momente, wo Sie zufrieden sind und sich wohlfühlen?
Ja, schwierig. Man ertappt sich in so Momenten auch gerade und sagt, ich bin im Gefängnis. So, yeah. Man denkt an seine Familie, man denkt an andere Leute. Es gibt schon die Momente, aber sagen wir so, sie sind klar in der Unterzahl. Weil die ganze Umgebung, man lebt in einem Ort, wo man nicht will, mit Leuten, wo man nicht will. Und zum Teil auch viel zu lange, als man eigentlich sollte. Das ist dann auch halt immer nur im Hinterkopf. Man weiss, ich könnte jetzt eigentlich schon lange daheim sein. Man sieht Leute, die immer wieder Bewährungen bekommen. Ich meine, ich bin wirklich lange im Gefängnis. Ich kann ja das ja auch schriftlich beweisen. Es gibt Leute in meiner Zeit, die gekommen sind, rückfällig geworden sind für das gleiche Delikt. Und man hat wieder die Bewährung bewilligt, immer wieder. Und man sich einfach fragt, ja, wieso bei mir nicht? Wieso? Und das macht natürlich auch mit der Zeit, kommen Fragen. Es gibt Tage, wo man sicher mehr Mühe hat und andere, wo man weniger Mühe hat.
Mhm. Wie häufig kommen Sie Besuche über?
Jetzt, also früher war es einmal in der Woche aufgrund von meiner langen Haftzeit. Also mehr als 8 Jahre bekomme ich jetzt 7 Stunden pro Monat.
Das ist das Maximum?
Das ist das Maximum, ja. Das Maximumkontingent.
Okay.
Und wie sieht es mit Telefonieren aus? Also wenn man davon redet, was Sie für Kontakt können zur Aussenwelt herstellen?
Dort habe ich auch 15 Minuten. Also nein, es sind 150 pro Monat, wo ich einfach anrufe. Und wenn ich das Kontingent erschöpft habe, dann ist es fertig.
Und wenn jemand auf Besuch kommt, dann treffen Sie sich in dem Raum, wo wir vorher waren, genau, wo alle Besuche stattfinden, also ja, parallel. Wie sieht das aus? Also können Sie, wenn jemand auf Besuch kommt, können Sie die Person umarmen? Was ist da?
Ja, sicher, man kann sie umarmen, Hoi sagen und man kann ganz normal eine Stunde ins Gespräch führen, etwas zusammen essen, trinken und dann ist eigentlich auch schon wieder fertig. Also es ist nichts Spektakuläres, es ist eigentlich wirklich nur zum Beziehung erhalten, reden. Aber es gibt schönere Orte, um seine Liebsten zu treffen.
Mhm. Aber wie wichtig sind für Sie die Psyche, dass Leute kommen?
Es ist wichtig, den physischen Kontakt, jemanden zu sehen, jemanden mit Augen zu schauen, sich einerseits um die Beziehungen zu halten, wichtig, aber andererseits auch für mich selber. Leute zu sehen, die ich gerne habe, Leute, die ich wirklich sehen will, das ist sicher auch wichtig.
Sie sind jetzt schon seit über 8 Jahren, bald 9 Jahre im Gefängnis. Ja. Und kommen Ihre Freunde noch? Ich meine, ja, Sie sind fast 18 gewesen, als Sie ins Gefängnis sind, ein bisschen mehr als 18. Ich meine, es sind jetzt wichtige Jahre vergangen und Ihre Freunde halten trotzdem noch zu Ihnen.
Ja, da habe ich wirklich Glück gehabt und mir war es auch irgendwie möglich gewesen, die Beziehungen und Freundschaften zu halten über die Jahre. Und da bin ich auch sehr dankbar und froh darüber, ja.
Nächstes Jahr werden Sie Ihre Haftstrafe vollständig absolvieren. Genau. 10 Jahre sind da rum. Wissen Sie das genaue Datum?
Am 13. August 2026.
13. August 2026. Mit was für Gefühl denken Sie an den Tag?
Ja, Vorfreude vor allem. Also ich glaube, etwas anderes bleibt mir gar nicht übrig. Ich freue mich darauf wirklich und ich muss mich auch darauf freuen. Ich soll mich darauf freuen. Etwas anderes bleibt mir eigentlich gar nicht übrig.
Mhm. Bereiten Sie sich vor auf das?
Ja, also das ist eigentlich der Wissen. Ich bereite mich seit Jahren darauf vor. Ich habe das auch immer wieder den Behörden vorgelegt, dass ich Wohnungen habe, ich habe das auch der Frau Hülimann alles schriftlich vorlegen können, dass ich Jobs habe, dass ich Wohnungen habe, dass ich Leute habe, die für mich bürgen, die für mich da sind. Ich bin immer noch vorbereitet, wie seit Jahren. Nur, dass jetzt einfach die Tür wirklich aufgeht.
Was haben Sie vor? Erzählen Sie mal. Was wollen Sie machen im August 2026?
Also sicher gehe ich mal in die Ferien, meine Batterien wieder aufladen nach diesen ganzen Jahren. Und nachher will ich ein ganz normales, freies, selbstbestimmtes Leben leben, wie jeder andere. Also nichts Spektakuläres. Ich setze mir da jetzt keine illusorischen Ziele, wo ich sage, ich will das und das in 3-4 Jahren erreichen. Ich will ein ganz normal anständiges Leben leben, in Ruhe. Zeit mit meiner Familie, mit meinen Liebsten verbringen. Ich glaube, es ist das, was mich umtreibt, ja.
Aber könnte das nicht auch noch schwierig werden? Sie kennen unsere Welt nicht mehr, also seit bald 10 Jahren. Also wenn Sie dann rauskommen, wird es 10 Jahre her sein, dass Sie durch die Strassen von Zürich gelaufen sind, dass sie Tram oder Bus gefahren sind. Macht Ihnen das auch ein bisschen Sorge oder haben Sie Respekt vor dem? was sie da wieder antreffen werden?
Nein, ich bin ja nicht 12 oder 13. Ich bin jetzt auch 27 Jahre. Die Jahre, wo ich da drin war, habe ich ein gewisser Mass auch gelebt. Man lernt auch viel da drin, wenn man am Ball bleiben will mit der Welt, wenn man sich interessiert für das politische Geschehen draussen, wie es geschehen oft aufgestellt, was ist wichtig, was passiert. Klar, ich werde aus Erfahrungen müssen neu sammeln, aber ich muss mich dem stellen, etwas anderes bleibt mir gar nicht übrig. Wenn ich wieder normal will irgendwann leben, muss ich da durch.
Aber ist die Freude überwiegt oder doch ein bisschen Bedenken, Sorgen, wie das dann wird sein, ab dem, was ist es, 13. August 2026?
Nein, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe wirklich schlimme Sachen erlebt in meinem Leben, was ich alles in den letzten Jahren da drin erlebt habe, was ich so durchstehen, ich glaube, das ist die kleinere Prüfung.
Wenn Sie wieder draußen sind?
Ja, auf jeden Fall.
Ein wichtiger Grund, wieso dass Sie ohne Vorlauf nächstes Jahr entlassen werden, dass es keine Lockerung gegeben hat, ist, dass Sie keine freiwillige Therapie machen. Über die haben wir in der letzten Folge geredet, kurz zusammengefasst. Man nennt die so freiwillig, weil nicht das Gericht die Therapie angeordnet hat. Aber wirklich freiwillig ist sie nicht, weil der Strafvollzug fordert sie ein, damit es dann eben die Lockerungen gibt, bis zu einer bedingten Entlassung. Sie machen keine so eine freiwillige Therapie. Wieso nicht?
Also wichtig ist eben, sie ist gefordert von der Behörde, vom Gericht nicht gehen und vor allem am wichtigsten ist, medizinisch nicht indiziert. Ich habe bis jetzt 3 Gutachten in meinem Leben und ich bin ja wirklich nicht irgendwie 50, ich bin 27. Das heisst, es ist wirklich ein Zeitraum von den letzten vielleicht 10 Jahren, bin ich 3 Mal begutachtet worden und bei mir ist nie irgendetwas festgestellt worden von einer psychischen Störung, die müsste therapiert werden oder könnte therapiert werden. Mein Anwalt versucht eigentlich seit Jahren schon herauszufinden, auch im Gespräch mit der Behörde, was man dann beim Herr Russo soll therapieren, weil es alle 3 Gutachten auf das keine Antwort geben. Und auch das letzte Gutachten hat ganz klar gesagt, auch ohne Therapie, ich habe ein Rückfallrisiko von 5% auf das Delikt, für das ich inhaftiert bin. Also zu 95% werde ich straffrei leben. Und das ist anscheinend nicht genug. Und das muss man sich einfach die Frage stellen, geht es wirklich um mich, geht es wirklich um Therapie oder geht es einfach nicht um etwas anderes, geht es einfach nicht darum, mich abzustrafen. Für das, dass ich eben auch an die Medien gegangen bin, dass ich einmal Nein gesagt habe, dass ich mit dem Anwalt für das eingestanden bin. Und es ist so nicht der Eindruck entstanden, dass ich einfach nur ein Produkt vom Vollzug bin, dass einfach gesagt wird, okay, wir gehen allgemein kein Risiko ein, beim Russo auch nicht. Der Justizvollzug in Zürich ist zum Teil wirklich bereit, Risiken einzugehen. Also es werden zum Teil auch da von der Beschweiz, von forensisch-psychiatrischen Abteilungen, geht man in Urlaub. Ich sehe es auch bei anderen Leuten, es werden die Risiken eingegangen und bei mir wird einfach kategorisch Nein gesagt. Obwohl das letzte Gutachten ganz klar gesagt hat, dass ich entlassen werden soll, dass ich resozialisiert werden soll. Er hat sogar ganz klar geschrieben, dass das jetzige Vorgehen kontraproduktiv ist, dass mein Risiko sogar erhöht wird. Und trotzdem werde ich von einer Fachkommission geschleift, mir werden 2 Optionen gegeben, ich nehme etwas und aufgrund von dieser Wahl wird mir dann nachher attestiert, dass ich immer noch gefährlich bin. Die Frage kann ich Ihnen eigentlich beantworten, nochmal zurück, wieso mache ich keine Therapie, weil ich kein Vertrauen habe zum Justizvollzug, zu den Behörden und das auch zu Recht, weil immer wieder, ja, ich betrogen worden bin, es sind immer wieder Spiele getrieben worden, was ich auch alles belegen kann, was man auch im Fall entnehmen kann, wenn man sich den Fall anschaut, von dem her, nein. Wir haben jahrelang gesagt, dass wir bei jemand Unabhängigem würden das machen, aber man muss sich einfach das vorstellen, ich gehe ja dann nicht in einen Kreis mit anderen Männern und sage dann, ja, hoi, ich bin der Herr Russo und ich habe das und das Problem, nein. Das ist eine Therapie, es ist ein neues Gutachten bei jemandem, der nicht unabhängig ist, der beim Justizvollzug ausgebildet wurde, der ihre Doktrin, der ihre Ideologie vertritt von Psychiatrie und Justizvollzug. Und man einfach sehen muss, dass es extrem negative Konsequenzen für jemanden haben kann.
Also vielleicht kurz zusammengefasst sagen, die sogenannte freiwillige Therapie, die von Ihnen verlangt wird im Strafvollzug, das sind keine unabhängige Therapeutinnen. Also das Gespräch, das Sie führen mit einer Therapeutin, der gilt kein Arztgeheimnis. Genau. Also jedes Wort, das Sie dort sagen, kann gegen Sie verwendet werden und kann einen negativen Einfluss haben auf Ihren Vollzug. Oder?
Ja, und ich habe auch keine freie Wahl vom behandelnden Arzt.
Genau. Und Sie können nicht auswählen, mit wem Sie das therapeutische Gespräch führen.
Ja, und das haben sich ja auch in Ihrem vorletzten Artikel haben sich auch einige Experten zu dem geäußert, dass es auch medizinethisch komplett falsch ist, dass man das nicht machen kann. Es wird Zwang aufgebaut, es wird Druck aufgebaut. Ich meine, ich muss ja wirklich drakonische Konsequenzen tragen, dass ich nicht mitmache. Ich bin sicher jetzt seit 2,5 Jahren länger inhaftiert, als ich eigentlich sein sollte. Ich habe meine Bewährung nicht bekommen, obwohl ich Erstäter bin, obwohl ich eine Ausbildung gemacht habe, obwohl ich Anti-Aggressionstrainings gemacht habe. Ich habe meinen Fall verarbeitet, ich habe wirklich alles mitgemacht.
Länger inhaftiert, weil es keine bedingte Entlassung genau. hat, was ja eigentlich häufig der Regelfall ist, genau. nach 2/3 von der Strafe.
Genau, und seit wann könnten Sie draussen sein, wenn Sie die bedingte Entlassung bekommen haben?
Seit April 2023. Und jetzt muss man sich ja vorstellen, muss man einmal im Jahr muss das überprüft werden. Ich meine, jetzt ist es auch schon ein Monat überfällig, das Jahr die Überprüfung. Klar, jetzt kann man sagen, wow, er ist 9 Jahre im Gefängnis, was ist ein Monat? Aber trotzdem zeigt das ein bisschen das Verhalten vom Vollzug, dass man seit einem Monat die überfällige Anhörung nicht macht. Man müsste, von Rechtens wegen müssen wir mir die seit einem Monat geben, müssen wir das rechtliche Gehör gewähren, mich fragen, was willst du zu der bedingten Entlassung sagen, willst du heimgehen, wieso, was sind die Punkte, wieso es mir die nicht geben? Und bis jetzt ist auch nichts passiert. Es ist auch wieder ein Monat, wo ich einfach da hinfristen und einfach warten.
Wo sie verliert, Zeit, wo sie verliert. Sie ja. haben vorher noch etwas ganz Wichtiges gesagt, das müssen Sie noch kurz ausführen. Sie haben gesagt, ja, Sie haben ja an sich gearbeitet, Sie haben das Programm absolviert. Können Sie das noch schnell erklären? Also was haben Sie denn da genau gemacht?
Also einerseits habe ich, wie man sich das in den Gefängnisfilmen vorstellt, die Anti-Aggressionstrainings, Verhaltenstrainings, alles das, was der Staat anbietet und auch teures Geld, sie im Endeffekt als Steuerzahler zahlen. Man muss sich einfach fragen, ich nehme so Angebote wahr, der Steuerzahler zahlt es und im Endeffekt ist das alles wertlos. Ich habe eine Berufsausbildung gemacht, ich habe meinen Opfer Schadensersatz gezahlt. Ich habe den ganzen Katalog abgehakt, den man machen muss. Und trotzdem heisst es bei mir am Schluss nein.
Wenn Sie von den Opfern reden, jetzt müssen wir doch ganz kurz noch auf das zu reden kommen, warum Sie eigentlich im Gefängnis sind. Wir haben das in den vorherigen Folgen kurz erläutert. Es geht um die Street Parade 2016, wo Sie zwei Männer mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Wie oft reden Sie heute noch im Vollzug über die Tat oder wie oft werden Sie noch mit dem konfrontiert, was eigentlich der Grund ist, warum Sie im Gefängnis sind?
Das ist ja das Surreale, gar nicht mehr.
Verstehe ich nicht.
Es geht gar nicht mehr um meinen Fall. Das ist ja das, was es geht gar nicht mehr um meinen Fall. Ich und mein Sozialarbeiter redet ja gar nicht mehr über meinen Fall. Das ist 2016 passiert, wir haben das aufgearbeitet, das ist fertig. Wir reden jetzt schon über irgendwelche Zukunftssachen, die gar noch nicht passiert sind. Das ist ja das, ich bin ja gar nicht inhaftiert für das, was ich gemacht habe, weiterhin, sondern ich werde eigentlich neu verurteilt für Sachen, die ich gar noch nicht gemacht habe. Es wird schon ein zukünftiges Risiko attestiert. Das ist ja der Grund, dass ich überhaupt noch im Gefängnis bin. Man kann mir ja nicht sagen, deine Tat ist so unglaublich schlimm gewesen wegen dem. Nein, es wird schon von zukünftigen Sachen geredet, es wird schon von Risikopotenzial geredet. Also
Ihre Tat ist ja unglaublich schlimm gewesen.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist unbestritten, das sagen Sie ja auch. Also,
auf jeden Fall.
Da tun Sie ja nichts beschönigen.
Nein, das habe ich auch nie gesagt.
Mehrfache versuchte Tötung
genau.
von zwei Männern, schwer verletzt mit einem Messer.
Genau, ja.
Sie haben gesagt, Sie haben das aufgearbeitet. Können Sie darüber erzählen? Wie haben Sie das gemacht?
Das ist eben auch ein Programm, wo man im Rahmen des sozialarbeiterischen Gesprächs den kompletten Fall aufrollt, seine Rolle nochmal anschaut, die eventuelle Rolle der Opfer, was hat dazu geführt, was kann man in Zukunft dagegen machen. Und das habe ich auch alles abgeschlossen. Und dort ist mir auch gute Reflexion attestiert worden. Es hat ja auch eigentlich alles gut ausgesehen.
Das ist mit einer Sozialarbeit.
Genau, ja.
Und trotzdem gelten Sie offenbar bis heute als gefährlich. Wie kommt die Vollzugsbehörde auf den Befund, dass Sie immer noch derart gefährlich sein sollten, dass Sie nicht einmal mit zwei Polizisten begleiten dürfen, bei Ihrem Vater einen Teller Spaghetti essen?
Das ist ein Narrativ, das einfach vom Vollzug immer wieder aufgebracht wird, immer wieder, obwohl eigentlich die Fakten dagegen sprechen. Man muss sich ja vorstellen, der Vollzug hat das jahrelang ohne rechtliche Grundlage behauptet, ich sei gefährlich. Dann haben wir über das Gericht ein neues Gutachten erkämpft. Das Gutachten ist sehr zu meiner Gunst ausgefallen, das haben Sie auch selber gelesen. Es hat ganz klar eine Richtung vorgegeben, und das ist Resozialisierung. Es hat ganz klar gesagt, zu 95% werde ich straffrei leben. Man muss sich das vorstellen, für Tötungsdelikt bin ich irgendwo im Promillebereich. Also 0,23%, wo ich wieder rückfällig werde. Also man muss sich dann einfach fragen, wo bewegen wir uns an? Bewegen wir uns irgendwann dann auf Rückfallquote von 0,1% an, was völlig illusorisch ist. Dann haben wir uns das erkämpft, er hat ganz klar richtig vorgegeben und dann hat es geheißen, Fachkommission, du hast zwei Optionen. Und ich habe mich für Option A entschieden, was das Gutachten ganz klar ausgearbeitet hat. Und dann wird mir aufgrund von einer Wahl, zwei Optionen, die mir gegeben wird, wird mir dann nachher attestiert, dass ich immer noch gefährlich bin, weil ich Option A genommen habe. Was mir notabene vom Vollzug vorgelegt wurde in einer Sitzung. Und das haben alle abgesegnet, haben alle gesagt, die zwei Varianten sind praktikabel, das kann man machen mit dem Russo.
Jetzt müssen wir zwei Sachen noch aufdröseln. Ja. Sie haben jetzt ein paar Mal die Fachkommission erwähnt. Da müssen wir ehrlicherweise sagen, die hat eigentlich nichts mit dem Strafvollzug zu tun. Das ist so eine sogenannte unabhängige Kommission.
Ja, sehr unabhängig.
Ja, das fasst mich jetzt heute nicht auf. Besser aber nicht. Das ist eine Kommission, die ja, bei Schwerkriminalität oder bei Leuten, die von den Behörden als gefährlich eingestuft werden, nochmal überprüfen, ob es wirklich zu Vollzugslockerungen kommt. Und die haben ihr Dossier gelesen im Hinterzimmer. Es ist ein völlig intransparentes Verfahren. Und eben die sogenannte unabhängige Behörde hat gesagt, nein, Herr Russo, geben wir keine Vollzugslockerungen. Und ich habe das, die Empfehlung, man nennt das Empfehlung, von dieser Kommission gelesen. Ich habe den Eindruck gehabt, aber sagen Sie mir, ob Sie den gleich haben, dass die Kommission vor allem aus zwei Gründen gesagt hat, der Herr Russo kommt keinerlei Vollzugslockerungen über. Der erste Grund ist, dass sie eben die sogenannte freiwillige Therapie verweigert. Und der zweite Grund, das wird auch immer wieder aufgeführt, ist, dass man sagt, sie hätten ein durchzogenes Vollzugsverhalten. Haben Sie das auch so gelesen? Und warum, können Sie das vielleicht kurz sagen, wirft man Ihnen vor, sich auch im Vollzug nicht immer tadellos zu verhalten?
Also einerseits muss ich sicher sehen, die Fachkommission, dort hätte man gar nicht anrufen, weil die Fachkommission ist in einer Zeit entstanden, wo man die Experten nicht hatte im Vollzug, wo man nicht gewusst hat, das ist aus einer Zeit in den 80er, 90er entstanden. Und in den Statuten von der Fachkommission steht ganz klar, entweder A, ein Straftäter ist gemeingefährlich, hat gewisse Delikte begangen, und B, die Gemeingefährlichkeit ist nicht geklärt. Bei mir ist das ganz klar geklärt. Ein Gutachter ist gekommen, hat 3 Nachmittage mit mir geredet, komplett 18 Stunden, hat sich ein Bild über mich gemacht, plus ist das ein Ergänzungsgutachter gewesen. Er hat mich schon mal als 18-Jähriger bei der Anlasstat hat er mich begutachtet. Er kommt zu einem klaren Schluss, dass ich nicht gefährlich bin, dass ich resozialisiert werde. 2 Monate später geht man an eine Fachkommission mit Leuten, die mich nie getroffen haben. Dann sitzt ein Staatsanwalt dort, dem seine direkte Sekretärin, eine juristische Mitarbeiterin vom JUWE, die die Person assistiert, die eigentlich den Antrag stellt. Sie schreibt das Protokoll, sie referiert den Fall. Das Protokoll, alles, was ich nie gesehen wird. Ich werde nie erfahren, wer ja, wer nein gesagt hat. Und am Schluss schreibt sie, wo die Mitarbeiterin von dieser Person ist, die die Anfrage macht, die Verfügung, geht den Stock rauf zu ihrer Chefin und sagt, ah, wir haben es, wir sind fertig, wir haben nein gesagt. Du musst dann den ganzen Fall 360 Grad drehen. Wie sinnvoll das ist und wie glaubhaft, das kann jeder für sich entscheiden. Für mich ist dort klar gewesen, es ist ein Entscheid getroffen worden, der nicht richtig ist, wo falsch war. Und zweitens zum Vollzugsverhalten. Ja, ich habe in meinen 10 Jahren Gefängnis oder 9 Jahren habe ich 10 Verfehlungen. Ich habe Salat geklaut, ich habe 20 Franken zu viel im Portemonnaie gehabt, ich habe einen USB-Stick mit Musik drauf. Ja, bin ich wegen dem das Personifizierte böse? Ich glaube nicht.
Dann hat es noch den Vorfall gegeben. Ich glaube, der wird Ihnen ja auch immer um die Ohren geschlagen, ein Besteckmesser im Spiel war.
Ja, also erstaunlicherweise gar nicht mehr. Es ist auch juristisch aufgearbeitet worden. Ich bin dort freigesprochen worden. Aber es ist trotzdem auch jahrelang gegen mich verwendet worden.
Erzählen Sie schnell, was dort passiert ist.
Ja, dort sind wir in einen Streit geraten, nach einem Fußballspiel. Und im Laufe von dem habe ich ein Besteckmesser in den Hals bekommen. Genau. Ich hatte dort viel Glück gehabt, aber im Endeffekt auch kein Glück gehabt. Ich habe schwere juristische Konsequenzen davon getragen. Das Verfahren, die Justizvollzug hat jahrelang danach gesagt, wegen dem Vorfall können wir dich nicht resozialisieren, wegen dem. Und wo das dann weggefallen ist, hat es dann geheißen, nein, wegen der Therapie. Also es hat irgendwie immer einen Grund gehabt, zu sagen, nein.
Was noch interessant ist bei dem Messervorfall, eben, Sie sind da ja gefängnisintern auch bestraft worden. Sie sind im Bunker gekommen, Sie sind als Einzige schwer verletzt worden.
Ja, ich bin auch nicht irgendwie betreut worden, professionell oder so. Man muss sich vorstellen, ich habe ein Messer in den Hals bekommen. Es ist nicht der Arztdienst gerufen worden, also von draußen intern. Ich musste 1,5 Stunden auf den Arzt warten, der Pique gehabt hat, weil er gerade am Velofahren war. Man muss sich vorstellen, ich bin dort 1,5 Stunden mit starken Schmerzen einfach gelegen, weil denen das lieber war, als Polizei zu rufen und den Krankenwagen. Man hat den Tatort gereinigt, man hat die Polizei nicht gerufen und am nächsten Tag ist der Direktor gekommen und dann hat dann alles in Lauf genommen und hat man plötzlich Polizei gerufen, aber eben, alle Spuren sind verwischt gewesen und dann hat man halt gesagt, aus dem und dem Grund ist das passiert. An dem Tag hat Buschwies viel, viel Fehler gemacht und das hat man dann uns Insassen weitergereicht. Ich meine, man hat auf der Kamera ganz gesehen, was passieren wird. Alle haben es gesehen und es ist nicht eingeschritten worden.
Ich habe den Film gesehen, den Videofilm mit der Gerichtsverhandlung. Sie sind freigesprochen worden vom Strafgericht. Also ihnen ist strafrechtlich nichts nachgewiesen worden. Aber wenn ich die Unterlagen lese von ihnen, die Vollzugsunterlagen, wird der Vorfall immer wieder erwähnt. Also offenbar geht der Strafvollzug ganz anders damit um als Strafgericht.
Ja, also er geht auch in dem Bereich um, dass man das als Lernvideo nimmt. Ich meine, wir haben ja den Fall gehabt, ich meine, das Video ist als Lernvideo neue Mitarbeiter gezeigt worden. Ich meine, man muss sich vorstellen, ihre traumatischsten 2-3 Sekunden für ihr Leben werden unverpixelt, einfach jeden Mittwoch an einer 50er-Gruppe gezeigt. Ich meine, Sie können sich auch erinnern, ich habe mich dann nachher mehrmals beschwert, es haben sich auch Mitarbeiter über das lustig gemacht. Muss ich dann schon fragen, wie geht der Justizvollzug mit dem um? Man hat uns als Objekt betrachtet, wir sind die Schuldigen, wir sind die Tiere gewesen. Und am Schluss hat man das noch dürfen benutzen und dann irgendwie einen Nutzen daraus ziehen. Und es ist auch mehrmals, habe ich mich beschwert und Sie können sich auch noch an das Papier erinnern, es sei dann aus Versehen unverpixelt gezeigt worden.
Vielleicht noch zur Erklärung, das ist ein Video, das aufgenommen wurde von einer Kamera in ihrer Station, wo sie wohnen, also der Stock, wo ihre Zelle ist und wo die Zelle von ihren Mitinsassen ist. Und da sieht man das Geschehen im Gang. Man sieht nicht, was in der Zelle passiert, von einem mitbeteiligten Insassen. Man sieht einfach die Bewegungen im Gang und wie ein Insassen mit dem Messer in der Hand auf sie losstürmt, wo sie schon am Weglaufen sind. Das ist die Sequenz, die man sieht, ja. Wenn man das alles zusammenzählt, sie weigert sich, eine sogenannte freiwillige Therapie zu absolvieren. Sie sind involviert in einem gefängnisinternen Angriff mit Messer, wo sie als einzige ein Opfer geworden sind. Können Sie nachvollziehen, dass die Bevölkerung draussen, alle Leute, die draussen sind, dass die in erster Linie ein Interesse daran haben, dass sie ihr Delikt aufarbeiten, egal wie? Und dass man einfach sicher sein kann, wenn sie im August 26 die Mauern und das Gefängnis verlässt, dass sie dann sicher keine schlimme Straftat mehr werden begehen.
Also sicher ist es das Recht von der Gesellschaft, das zu wünschen. Und das wünsche ich mir ja auch im Endeffekt. Ich will ja auch in dieser Gesellschaft leben und ich habe ja auch kein Interesse daran, dass irgendwelche Soziopathen frei rumlaufen. Das sicher nicht, aber auf dem Weg dorthin muss man trotzdem auch von den Straftätern und von den Insassen gewisse Menschenrechte respektieren und achten. Man kann auch Leute nicht jahrelang inhaftieren für irgendeine Therapie, die sie nicht machen, die nicht medizinisch indiziert ist, nicht juristisch gerechtfertigt ist. Ob das dann am Schluss richtig ist, ich meine, es gibt viele Sozialarbeiter, die ganz stolz da auch im Gefängnis sagen, wir tun lieber 8 länger behalten, um einen richtigen rausfischen, blöd gesagt. Wir haben eine Null-Risikostrategie und da bleiben auch leider viel, viel Leute hängen. Klar kann man jetzt sagen, ja, das sind Straftäter, aber im Endeffekt, ich wünsche es keinem, aber jeder kann davon betroffen sein. Ich habe viele Leute getroffen, die, ich nenne die jetzt mal so ab, so ein bisschen Stammtischschweizer, die auch gerne am Feierabendbier so Parolen reissen, Kusseljustiz. Ich habe viel von denen im Gefängnis getroffen, wegen häuslicher Gewalt, wo man dann plötzlich Anzeige hat von der Frau, die dann auch auf die Welt gekommen sind und gesagt, hey, in der Schweiz ist nicht alles so, wie es ist. Problem ist, dass es für viele Leute sehr abstrakt ist, ins Gefängnis zu kommen. Es ist sehr weit weg. Gefängnisse sind verschlossen. Man weiss nicht, was läuft. Aber es ist im Interesse von uns allen, dass es fair abläuft. Weil im Endeffekt misst sich eine Gesellschaft daran im Umgang mit den Schwächsten. Und die Schweiz, denke ich, sind gefangen in einer der schwächsten Lobbys, die es gibt, wo wirklich schwer haben zu kämpfen. Und man sieht das auch immer wieder im Justizvollzug. Es gibt immer wieder Fälle, sei es der Herr Keller, der Brian, wo auch jahrelang gekämpft hat, wo Schwierigkeiten hatte drin. Ich meine, mit ihm sind auch Sachen passiert, wo man sich schwer vorstellen kann. Und es gibt halt immer wieder so Ausuferungen im Justizvollzug, die passieren. Und ob ich jetzt auch so ein Fall davon bin, ist schwierig zu sagen, aber es passiert immer wieder. Und ich bin nicht der Einzige, der damit zu kämpfen hat. Und früher oder später wird jeder mit dem konfrontiert sein. Mehr oder weniger.
Wie würde aus Ihrer Sicht denn Resozialisierung gelingen?
Einerseits muss man sich sicher eingestehen, dass es Risiken gibt. Problem ist einfach bei dieser Null-Risikostrategie. Jetzt schauen Sie mich an. Wer profitiert dann wirklich davon, dass ich jetzt so im Gefängnis sitze? Im Endeffekt bin ich nächstes Jahr draussen. Jetzt muss man einfach rechnen, die letzten 3,5 Jahre habe ich Hunderttausende von Franken gekostet. Ich meine, man hätte das Geld können nehmen, man hätte ein Stipendium zahlen, man hätte das in mich investieren können. Ich meine, die Leute, die daran arbeiten, dass ich im Gefängnis bleibe, das sind Juristen, das sind juristische Mitarbeiter, das sind Sekretärinnen, das sind alles Arbeitsstunden, das sind auch Gerichtsverfahren, das sind Richter. Das kostet alles Geld. Für was ist das Geld investiert worden? Dass ich 3 Jahre länger im Gefängnis bin. und dann komme ich raus und ich bin ihr Nachbar. Haben sie im Endeffekt als Gesellschaft nichts davon profitiert. Das sind nur die Leute, die ihren Job, ihren gut bezahlten Job machen im Justizvollzug und schlussendlich sagen, ich gehe kein Risiko, ich will keinen Karriereknick riskieren, ich will das nicht riskieren. Aber im Endeffekt komme ich raus nächstes Jahr.
Aber ich denke, die meisten Leute gehen davon aus, dass mit ihnen geschafft worden ist, auch in der Beschweiz, auch in dem Gefängnis. Also wir erwarten, dass man, ja, dass man sie so weit bringt, dass sie vorbereitet sind ins Leben danach, dass sie auch mit SozialarbeiterInnen Kontakt haben, dass man sich um sie kümmert im Gefängnis.
Ja, aber da sehen Sie ja, ich sitze ja vor Ihnen, dass das leider nicht so ist. Ich bin ja leider wirklich, leider muss ich das über mich sagen, ich bin ja der lebende Beweis, dass es leider nicht so ist. Die Justizvollzug ist sehr geschickt darin, sich zu verkaufen, auch jetzt mit der Namensänderung, jetzt heisst es wieder Eingliederung. Ich meine, auch wenn ich Zeitung lese, ich habe wirklich das Gefühl, ich gehe jetzt jeden Abend ins Schwimmbad und nachher tut mich mein Sozialarbeiter abtröchen und führt mit mir noch ein tiefes Gespräch über den Sinn vom Leben. So ist es leider nicht. Fakt ist, dass ich seit Jahren meinen Sozialarbeiter nicht gesehen habe. Ich bin einfach auf der Ersatzbank, verstehen Sie? Und was kann mir der Justizvollzug machen? Er kann mich juristisch nicht irgendwie dafür dran bekommen, dass ich die Therapie nicht mache, weil er auch keine juristische Mittel hat, gegen mich zu vorgehen, weil sie nicht begründet ist. Was macht er mit mir? Er lässt mich einfach auf der Ersatzbank. Und jetzt hocke ich einfach seit Jahren da und muss schauen. Und das ist auch das, dann sind sie im Gefängnis, wo viele Sachen passieren, dann kommen sie in Probleme und dann heisst es, ja, jetzt hat er das gemacht, jetzt hat er das gemacht. Aber man vergisst ja nicht, ich bin einfach seit Jahren im Gefängnis, in einem schwierigen Umfeld. Dann sagt man, ja, dein Vollzugsverhalten ist durchzogen. Ja. Du lässt mich auf der Ersatzbank jahrelang in einem Gefängnis mit unglaublich schwierigen Leuten und dann wird für jede Verfehlung auf den Finger gezeigt. Ah, du hast dort einen Salat geklaut, du hast da 20 Franken zu viel gehabt, du hast das gehabt. Und das ist schlussendlich das Resultat. Und jetzt, was ist aus mir geworden? Ich bin ein Problem geworden. Jetzt hat man Angst. Was macht man mit mir? Lässt man mich jetzt nach 10 Jahren raus? Verstehen Sie? Man schafft das Problem und dann am Schluss will mich keiner mehr anlangen und sagt, was machen wir jetzt mit dem Russo?
Ich kann das fast nicht glauben, was Sie vorher gesagt haben, dass Sie sagen, Sie haben seit über einem Jahr kein Gespräch mehr geführt mit einem Sozialarbeiter. Wie ist das möglich?
Für was auch? Was will er mir geben? Was kann ich ihm geben? Verstehen Sie? Die Fronten sind total verhärtet.
Hat das mit Ihrem spezifischen Fall zu tun oder erleben Sie das generell in der Beschweiz, in dem Hochsicherheitsgefängnis? Also haben Sie das Gefühl, dass sich die Mitarbeiter vom Gefängnis um die Insassen bemühen, kümmern, dass da ein menschlicher Kontakt hergestellt wird?
Nein, weil der ganze Justizvollzug ist sehr restriktiv, es ist alles sehr langsam, wir schauen, wir überlegen, wir müssen nochmal eine Sitzung machen. Ich meine, wenn Sie jetzt meinen Fall, Sie haben meinen Fall jetzt auch ein bisschen begleitet, wie lange habe ich Ihnen gesagt, ja, ich warte auf das? Nur, dass ich dann wieder auf das warten kann. Dann kommt das Papier, dann warten wir wieder auf das. Von dem her, nein, es bemühen ist vielleicht das falsche Wort. Es ist einfach, man schafft sicher mit den Leuten, aber keiner will sich die Finger verbrennen und keiner geht das Risiko ein für sich selber in erster Linie. Es geht nicht mal um Gesellschaft, es geht leider um sich selber in erster Linie, dass man sich die Finger selber nicht verbrennt.
Um sich selber, mit dem meinen Sie die Justizbehörde oder die Vollzugsbehörde?
Auf jeden Fall, ja.
Also wenn es bei Ihnen anders gelaufen wäre, dann hätten Sie Ausgang, zuerst begleitet, dann unbegleitet, hätten Sie Urlaub bekommen, wären Sie mal in einen offenen Vollzug versetzt worden, hat es eine bedingte Entlassung gegeben. Das ist alles nicht passiert mit Ihnen. Haben Sie das Gefühl, Sie werden weniger, ich sage es jetzt mal, ja, so wie ich es empfinde, frustriert und demoralisiert, wenn es zu diesen verschiedenen Schritten gekommen wäre, die ich jetzt aufgezählt habe?
Nein, und das ist ja das. Eigentlich hat man aus mir ein Produkt geschaffen, jung, extrem lang im Gefängnis, mit Kriminellen die letzten Jahre gewesen, frustriert, hässig. Also man hat wirklich mit mir etwas geschaffen, wo eigentlich, es ist ja der Albtraum von jedem Justizvollzug.
Sie sind der Albtraum von jedem Justizvollzug?
Sollte ich eigentlich sein, ich habe aber wie gesagt, wenn man am Anfang sagt, ich habe sehr viel Glück, ich habe Familie, ich habe einen Boden unter den Füßen, wenn ich rauskomme, ich habe gute Kollegen, ich habe einen Job. Aber hätte ich das alles nicht, dann ich müsste eigentlich eine wandelnde Zeitbombe sein, sage ich Ihnen ehrlich. Es ist ja wirklich alles dafür gemacht worden, dass es einfach nicht gut kommt. Kein Urlaub, irgendwann all die Jahre. Wenn sie einfach immer wieder Spannung anwarten, Spannung warten. Es macht auch psychisch mit jemandem etwas mit den Jahren. Und das sollte nicht das Ziel vom Justizvollzug sein, so Leute zu schaffen.
Das heisst, Sie haben immer wieder Hoffnung gehabt. Wir sind da näher dran gewesen. Wir haben konkret auch schon mal darüber geredet, dass Sie, Herr Russ und ich zusammen bei Ihrem Vater gehen Spaghetti essen. Das ist in letzter Sekunde hat das nicht stattgefunden. Ich merke das bei Ihnen, so in der Entwicklung. Ich kenne Sie jetzt auch schon länger. Ich habe den Eindruck, dass doch Ihr Frustrationspotenzial zugenommen hat. Dass Sie noch vor wenigen Jahren hoffnungsvoller in die Zukunft geschaut haben.
Ja, also im Anbetracht vom Ganzen, was passiert ist, ich glaube, etwas anderes wäre komisch gewesen. Es ist wirklich gewesen. Man muss ja auch verstehen, es ist mein Schicksal, aber einerseits auch meine Familie, wo, ich meine, gerade die letzte Episode mit der Fachkommission, wenn man so etwas mit der Behörde erlebt, mit dem Staat, wo eigentlich sollte vorbildlich sich verhalten, wo sollte gewisse Werte vorleben, dass man sagt, okay, wir machen etwas ab, wir gehen den Weg, es geht mit rechten Dingen ab und man dann einfach sieht, wie, ja, man muss ja sagen, gelogen und betrogen wird. Das macht aber mit der Person etwas. Und auch draussen, es ist auch jedes Mal eine Achterbahn von den Gefühlen. Kommt er jetzt endlich heim, hört die ganze Geschichte jetzt endlich auf. Und am Schluss merkt man, nein, es hört eben doch nicht auf.
Sie haben mir mal gesagt, dass der Strafvollzug mit dem Verhalten nicht nur Sie bestraft, sondern Ihre Familie.
Ja, und vor allem für was bestraft er mich? Ich meine, die Tat liegt jetzt so viele Jahre zurück. Ich bin ein 18-jähriger junger Mann gewesen. Das ist ein anderes Ich als damals, wo das passiert ist. Und irgendwie lässt mich das nicht los und die Geschichte hört einfach nicht auf. Es geht gar nicht mehr um 2016. Jetzt werde ich einfach weiterhin inhaftiert für Sachen, die gar noch nicht passiert sind. Und das hört einfach nicht auf.
Denken Sie, es hört nächstes Jahr auf? Oder wird Sie das noch weiter begleiten im zukünftigen Leben?
Nein, ich muss irgendwann nach vorne schauen. Ich muss das alles hinter mir lassen. Das auf jeden Fall.
Aber vielleicht schaue ich mir noch ganz schnell, wie es auch noch anders hätte kommen können. Und wenn wir jetzt mal die Rollen tauschen, wenn ich jetzt mal sage, Sie, Herr Russo, sind jetzt Gefängnisdirektor von der Bösschwiss und Sie haben es mit dem jungen Insassen zu tun, der seit seinem 18. Lebensjahr im Gefängnis ist, wegen mehrfacher versuchter Tötung. Wie würden Sie als Gefängnisdirektor von der Bösschwiss mit dem Insassen umgehen? Was hätten Sie anders gemacht?
Also vor allem hätte ich mir mal von Anfang an eingestanden, dass der junge Mann sowieso wieder entlassen wird. So oder so. Also das wäre mal die erste Einsicht gewesen, die ich hatte. So oder so, er wird wieder entlassen. Und dann hätte man sich einfach fragen, auf dem Weg dorthin, wie viele Risiken bin ich bereit zu gehen. Und das Mindeste, was man hätte machen können, ist mir eine Chance zu geben und zu sagen, gehe 8 Stunden raus mit 2 Polizisten. Ich meine, ich habe ja da drin eine Ausbildung gemacht als Koch. Ich habe ein Fleischermesser in der Hand gehabt, 2,5 Jahre lang. Mein Lehrmeister neben mir, mit mir über Tomatensuppe am diskutieren. Es brennt, es ist heiß, ich habe 2 Messer in der Hand. Kein Problem. Aber mit 2 Polizisten, bei meinem Vater, zusammen mit der Frau Hüllimann, 8 Stunden etwas essen, das geht nicht. Und das muss ich einfach fragen, ist das wirklich, geht das wirklich nicht und aus was für Gründen geht das wirklich nicht? Und mindestens die Chance hätte ich verdient, das zu beweisen. Ich sage Ihnen ehrlich, wäre ich entlassen worden oder ich hätte die Chance bekommen, ich hätte etwas gemacht, ich wäre der Erste, der gesagt hätte, zu Recht. Ich wäre der Erste, ich hätte mir da keine Illusionen gemacht, ich hätte gesagt, okay, ich habe es versaut, aber ich habe schon eine Chance bekommen. Aber dass ich nicht einmal eine Chance bekomme, das ist frappierend, ja. Dass ich wirklich keine Chance bekomme.
Und mit dem Gefühl werden Sie im August 2026 das Gefängnis verlässt oder das Gefängnis durchlaufen, dass
ja, ich komme mit Schulden raus, jahrelang demoralisiert, mich jahrelang eingeredet wurde, dass ich gefährlich bin, dass ich der schlimmste Mensch bin. Und dann komme ich raus und bin Ihr Nachbar.
Super. Also ich freue mich darauf, wenn Sie mein Nachbar werden. Aber
es hat nicht so weit kommen, das ist schade. Weil im Endeffekt der Justizvollzug ist fein draussen, er hat jahrelang nichts gemacht, hat Stunden abgerechnet, Steuergelder verprasst. Also ich rede nicht nur für die Unterbringung, in dem ganzen juristischen Tauziehen ist viel Geld ausgegeben worden von beiden Seiten. Und dann muss ich sich fragen, ja, der Justizvollzug ist fein draussen, die arbeitet weiter und im Endeffekt, wer muss mich empfangen? Es ist Gesellschaft.
Könnte jetzt noch etwas passieren in den letzten, was sind es jetzt, knapp 13, 14 Monate, dass Sie nicht derart frustriert und demoralisiert zu uns zurückkommen?
Nein, es ist eigentlich mit dem Justizvollzug, sage ich Ihnen ganz ehrlich, abgeschlossen. Ich erwarte nichts mehr, ich erhoffe mir nichts mehr. Nach dem Ganzen, was war, ich habe einfach keine Basis mehr, dass ich Ihnen sagen kann, okay, vielleicht kommt da noch etwas. Und auch alles andere, was jetzt kommt, wäre nicht mehr in meinem Interesse, weil nächstes Jahr bin ich fertig. Der Justizvollzug ist jetzt natürlich interessiert, mich auf Bewährung zu lassen, um mich dann nachher weiterhin draussen zu kontrollieren. Jetzt wäre es für den Vollzug vorteilhaft, jetzt werden sie wahrscheinlich auf mich zukommen und sagen, ja, willst du nicht vielleicht noch rausgehen, willst du vielleicht nicht noch das machen? Ja. Aber nein, es wird kein Gamechanger mehr sein, wo ich jetzt sage, wow, es wird sich jetzt alles verändern.
Es klingt wahnsinnig niedergeschlagen. Es ist irgendwie eine elende Situation. Wie machen Sie das jetzt noch bis nächstes Jahr? Einfach
Augen nein, also zu? Nicht, dass ich mir persönlich, jetzt, wenn man jetzt nicht über das geredet hat, mir geht es gut. Klar, es ist ein trauriges Thema. Mhm. Dann müssen wir halt leider so reden. Es ist ein trauriges Thema, es ist schade, dass es meine Geschichte ist. Aber jetzt im Alltag geht es mir eigentlich gut, wenn ich jetzt so vom Besuchsraum rausgehe. Kommt wieder der normale Modus, Gefängnis, Sport, fertig.
Da funktionieren Sie einfach?
Muss. Sie haben keine andere Option.
Mhm. Also können Sie irgendwie einmal von dem komplett entflüchten? einfach das alles vergessen.
Vom Gefängnis ist schwierig.
Mental einfach irgendwie in eine andere Welt eintauchen.
Ja, zum Teil. Also sicher, wenn sie meditieren oder Musik hören, sicher ist das möglich. Aber sicher mit Lesen, da vergessen sie mal sicher eine Stunde, zwei, dass sie im Gefängnis sind. Auch Fußball spielen, Sport machen. Alles, was ein bisschen den Kopf wegzieht vom Gefängnis, sicher ist extrem hilfreich.
Wie können Sie Medien konsumieren? Also Bücher werden Ihnen zur Verfügung gestellt? Können Sie die bestellen?
Es hat eine Bibliothek oder sonst, wenn mich speziell etwas interessiert, sage ich es meinen Kollegen und die schicken mir das.
Mhm. Sie können ja die Republik können Sie nicht lesen,
schwierig, ja.
Wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe Ihnen gesehen, die Artikel, genau, die ich über Sie geschrieben habe, ausgedruckt und per Briefpost geschickt. Jetzt machen wir das erste Mal einen Podcast, genau, miteinander. Wie wird das laufen? Werden Sie den jemals hören?
Auf jeden Fall. Also ich habe mir überlegt, dass ich auf CD brennen lasse und dann wird mir das jemand zukommen lassen. Ja. Anders kann ich es nicht hören.
Also jemand aus Ihrem Freundeskreis,
ja,
muss das...
abladen und mir auf CD brennen.
Wo noch einen CD-Brenner hat.
Er hat einen.
Sehr gut.
Er und muss. Sie haben das CD-Spielgerät?
Ja.
Also das heisst, Sie tun, also die Insassen tun in erster Linie mit CD-Musik hören?
Wir leben nur mit CDs, ja.
Haben Sie gar keinen Internetzugang?
Also nur begrenzt und auch kontrolliert. Also ich kann keine sozialen Medien benutzen, ich kann begleitet surfen, da kann ich gewisse Inhalte anschauen. Aber es ist
das heißt, begleitet surfen, hockt jemand nebendran,
ja,
und schaut zu?
Also er sitzt an einem Mastercomputer und dann sieht er alle Bildschirme.
Ah, okay.
Und dann, sobald irgendwie eine komische Seite aufgeht, sieht er das sofort.
Und Ihre Freunde sind informiert, dass Sie jetzt das Gespräch führen mit uns? Das,
ja,
haben,
genau,
Sie schon mitgeteilt, ja, ja. Und ist das jetzt schwierig gewesen für Sie? Ich meine, Sie öffnen sich jetzt da, öffnen, Sie erzählen Ihre Geschichte an einer breiten Öffentlichkeit. Wir haben zwar Ihren Namen geändert, mhm, Sie heissen in Wirklichkeit nicht Luca Russo, aber trotzdem, man hört Ihre Stimme, man hört Ihre Geschichte. Da haben Sie keine Angst, dass das Ihnen könnte einen Nachteil ergeben könnte?
Nein, eigentlich weniger. Also ich finde, für mich Vorteil überwiegend, das ist, die Leute müssen auch erfahren, was zum Teil wirklich ist. Also ich kann eigentlich sagen, im Justizvollzug ist auch nicht alles schlecht. Es gibt gewisse Sachen, die funktionieren, aber im Großen und Ganzen gibt es leider immer wieder Leute, die, und das hat auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mehrmals in vielen, vielen Urteilen den Justizvollzug in Zürich gerügt, zu Recht auch. Es gibt leider Fälle, wo einfach über die Stränge geschlagen wird, wo einfach Fronten sich verfahren und dann ein Mechanismus in der Behörde losschlägt, wo bedenklich ist. Und man darf einfach nicht vergessen, am Ende vom Tag ist es kein Behördenzirkus mit Bäumen oder mit einem Auto, das zu nahe parkiert ist. Es geht im Endeffekt um Menschenleben. Und viele Leute bezahlen das mit mehr als ich. Ich habe jetzt auch einen Preis dafür gezahlt. Aber es gibt dann Leute, die einen höheren Preis gezahlt haben, die dann sich komplett im System verloren haben. Und das gibt es leider auch. Und jeder kann davon betroffen sein. Es kann passieren, früher oder später. Es kann nie passieren. Das darf man einfach nicht vergessen. Bei mir ist das auch an dem Abend. Es ist ein Abend, ich bin von daheim losgegangen, ich bin nie mehr zurückgekommen. Bis heute nicht.
Sie reden vom August 2016, ja, genau, am Zürcher Seebecken.
Genau.
Danke vielmals, Herr Russo, dass Sie uns aus Ihrem Leben erzählt haben.
Danke Ihnen, ja.
Das war eine Spezialfolge von der dritten Gewalt, einem Justiz-Podcast von der Republik. Das Thema Resozialisierung, der Sinn und Zweck von Gefängnis, wollen wir noch vertiefen. Und Sie können hier live dabei sein. Am 25. Juni findet am Abend eine Live-Aufzeichnung von der dritten Gewalt statt, im Parterre in Luzern. Wir reden dort mit Anna Konings, Professorin für Strafrecht an der Universität Luzern, und Sandra Steffen Epp. Sie leitet die Abteilung Vollzugs- und Bewährungsdienst vom Kanton Luzern. Wie Sie zu einem Ticket kommen, das steht im Episodenbeschrieb. Für Verlegerinnen von der Republik ist der Eintritt vergünstigt. Mich würde freuen, wir würden uns dann sehen. Mein Name ist Boas Hu. Bis zum nächsten Mal.